MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die Erfindung Gottes. Die Religion im Werk von Thomas Mann. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti.
In meinem spätesten Buch habe ich sagen lassen, Gott ist voller Wunder. Sehr wohl kann aus dem Schlimmen das Liebe kommen und aus der Unordnung etwas sehr Ordentliches. Ich habe die Menschen zu trösten gesucht und zu erheitern. Erheiterung tut ihnen gut. Sie löst den Hass und die Dummheit. So bringe ich sie gern zum Lachen. Man braucht nicht sehr hoch von mir zu denken, aber man darf denken, dass ich es gut meinte mit dem Leben und mit den Menschen.
Als Thomas Mann das 1952 in einem Brief bekennt, ist er 77 Jahre alt und hat seine großen Romane, hat Erzählungen, Essays, unzählige politische Reden und Artikel und noch mehr Briefe geschrieben. Er ist aus dem Exil in den USA nach Europa zurückgekehrt und wohnt in der Schweiz. Das späteste Buch, auf das er sich bezieht, ist der Roman »Der Erwählte«. Er beschreibt darin die kuriose Geschichte eines Sünders wider Willen, der aus freien Stücken Buße tut, in einer mehr als unbequemen Lage, nämlich angekettet an einen Stein und dann, auch noch als Deutscher, zum Papst erwählt wird. Es ist die Sage von Gregorius, die Thomas Mann in heiterem, witzigem Ton erzählt. Staunend berichtet der Erzähler von den unwahrscheinlichsten Fügungen, die dieses Leben ermöglicht haben, das seinen Höhepunkt erfährt, als in ganz Rom, wie von Geisteshand bewegt, die Glocken läuten, um diesen neuen Papst zu grüßen. Ungewöhnlich für Thomas Manns Werk ist, dass im Roman »Der Erwählte« ein Gott der Gnade waltet, wie auch der Autor in dieser späten Lebensphase gnädig gestimmt ist, nach Jahren der Flucht vor der NS-Diktatur in Deutschland, nach großen Erfolgen, dem Literaturnobelpreis 1929, nach Unordnung und Leid im Privaten und einer überwundenen Krebserkrankung ist Thomas Mann offenbar auch persönlich in einer Phase von Ruhe und Dankbarkeit angelangt.
Ich kenne die Gnade. Mein Leben ist lauter Gnade und ich bestaune sie,
schreibt er, auch in einem Brief. Er traut jetzt der Gnade, Mächten, die sein Leben freundlich bescheinen, etwas zu, sagt der katholische Theologe Karl Josef Kuschel, der über den religiösen Humanismus in Leben und Werk von Thomas Mann zum 150. Geburtstag das Buch mit dem Titel Weltgewissen geschrieben hat. Fragen der Religion spielen in allen Werken von Thomas Mann, jedenfalls den großen Romanen, eine Rolle und jeweils eine ganz unterschiedliche. Mal mehr in heiterem Ernst, mal in Ironie, sogar Spott. Allerdings finden sich auch immer wieder Stoßgebete aus Verzweiflung gesprochen, sowohl von den Figuren als auch vom Autor selbst, besonders wenn er sich von den politischen Umständen, vor allem von den verhassten Nazis, dazu gezwungen sah. Der äußere Rahmen von Thomas Manns Verbindung zur Religion ist schnell skizziert. Er wird am 6. Juni 1875, vor 150 Jahren, in Lübeck geboren. Wie es für den Sohn einer Bürger- und Händlerfamilie aus der Handels- und Hansestadt üblich ist, wird er getauft. Seine evangelische Kirche hat er nie verlassen, hat die Religion aber auch nicht im landläufigen Sinn praktiziert. Von Kirchenbesuchen, an Sonntagen etwa, ist in den 10 Bänden der Tagebücher nie die Rede. Und er hätte sie notiert, denn er erwähnt alle Aktivitäten und Begegnungen. Die Welt seiner Kindheit und Jugend ist allerdings vom Klang der backsteingotischen Kirche in Lübeck erfüllt, in Hörweite seines Elternhauses.
Das Glockenspiel von St. Marien setzte mit dem Chorale ein. Pang, ping, ping, pung. Ziemlich taktlos, so dass man nicht so recht erkennen vermochte, was es eigentlich sein sollte, aber doch voll Feierlichkeit.
In Buddenbrooks, seinem ersten Roman, schildert er, wie die Zeugnisse des norddeutschen Protestantismus noch selbstverständlich zum Alltag gehören. Die Familie der Getreidehändler Buddenbrook, die Thomas Manns eigenen Vorfahren ähneln, aber doch erfundene Figuren sind, lebt mit den Ritualen des Bürgertums im 19. Jahrhundert. Der Protestantismus ist selbstverständlicher Teil des Alltags, eine Art geistiges Möbelstück, das herumsteht, ohne immer gebraucht zu sein. Die Geschichte handelt aber vom Verfall einer Familie und in ihrer unaufhaltsamen, sogar brutalen Abwärtsbewegung wandelt sich auch die Rolle der Religion. Sie wird von Generation zu Generation oberflächlicher, ist nur noch äußeres Beiwerk, vorgegeben vom Kalender, nicht mehr von innerer Überzeugung. Der Autor ist erst Anfang 20, als er das schreibt, und die Szenen bieten ihm Anlass für einige Kabinettstückchen, etwa die berühmt gewordene Schilderung des Heiligen Abends.
Die Stimmung gemahnte, wie der Senator ganz vorsichtig seinem Onkel Justus zuflüsterte, ein wenig an die eines Leichenbegängnisses.
Christian, der Tunichtgut in der mittleren Generation der Buddenbrooks, war zu spät aus der Hafenkneipe gekommen, nur um dann
albernerweise »O Tannenbaum« zu singen, und in der Krippe liegt ein wächsernes Jesuskind.
Das Fest, einst ein Fixpunkt des Familienlebens, sei nur noch Spiel und Inszenierung einer brüchig gewordenen Ordnung, sagt Karl Josef Kuschel, der Theologe. Amüsanter als das Weihnachtsfest schildert Thomas Mann aber die sogenannten Jerusalem-Abende, Damenkränzchen zur religiösen Erbauung, zu denen Betsy Buddenbrook, die Mutter der jetzt erwachsenen Generation, einlädt. Mit Inbrunst bekennen die Mitglieder des Kreises ihre Sünden, von denen man wünschen möchte, sie hätten wenigstens einige begangen.
Ach Herr, so nimm mich Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und nimm mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel.
Als dann Betsy stirbt, versammelt sich ganz Lübeck und der Geistliche gibt in seiner Predigt noch einmal alles.
Pastor Pringsheim bohrte mit seiner Trauerrede in der Wunde herum, die der Tod geschlagen hat. Er führte mit Berechnung einem jeden vor Augen, was er verloren. Er verstand es, Tränen auch dort hervorzupressen, wovon selbst keine geflossen wären. Und dafür waren die Gerührten ihm dankbar.
Thomas Mann ist 26, als der Roman im Jahr 1901 erscheint. Seine treffsichere, manchmal hochgedrehte Sprache ist in Buddenbrooks schon voll ausgeprägt. Er hat sie ganz eigenständig entwickelt. Die deutschsprachige Literatur hat kein Vorbild dafür. Er nennt es
die versuchende Lust, alle Register des herrlichen Orgelwerks unserer Sprache zu ziehen.
Die mal bissige, mal eher mitleidige Ironie beherrscht den Ton. Und seine erstaunliche Menschenkenntnis macht die Zeichnung der Figuren lebhaft. Jahre später belächelt er in einem Brief allerdings selbst den Ton, den er gegenüber der Kirche in Lübeck angeschlagen hatte.
Die Satire gegen das protestantisch-geistliche ist ohne Frage ein bisschen knabenhaft leichtsinnig.
Der Zauberberg. Der Roman über das Leben und Sterben im Lungensanatorium Berghof in Davos wird nach Buddenbrooks das Werk eines ganzen Jahrzehnts. 1912, als seine Frau Katja mehrere Wochen zur Kur in einer Heilanstalt lebt und er sie eine Zeit lang besucht, reizt ihn die Idee eines Sanatorium-Romans. 12 Jahre und einen Weltkrieg später wird Der Zauberberg veröffentlicht. Um religiöse Fragen im engeren Sinn geht es dabei nicht. Es geht vielmehr um die vielen Spielarten des Lebens am Rande des Todes und ist daher immer existenziell. Fast alle Figuren versuchen mit Mühe, ihre Würde aufrechtzuerhalten, angesichts dessen, dass ihre Mitpatientinnen und Patienten sterben, dass sie selbst in Betten liegen, in denen erst kurz zuvor ein Mensch im Todeskampf erlegen war, oder dass nachts die Leichen mit dem Schlitten zu Tal gefahren werden. Die Geschichte endet mit Beginn des Ersten Weltkrieges. Ob die Hauptperson Hans Castorp ihn überlebt, ist ungewiss.
»Wir möchten nicht hochwetten, dass du davonkommst«,
schreibt der Erzähler. Und er entlässt die Leserinnen und Leser mit einer Frage, die stets aufs Neue rührt und eigentlich auch religiös verstanden werden kann, als Hoffnung auf zumindest irdische Erlösung.
Wird aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen?
Der Zauberberg erscheint 1924. Dass zu der Zeit ein Hass die Menschen ergreift, erfahren die Deutschen in den folgenden Jahren. Und Thomas Mann steht, das haben erst jüngste Forschungen gezeigt, schon von etwa 1920 auf der Seite der Demokratie. Sie zu gestalten, sei die Verantwortung jedes Bürgers, sagt er 1922 in einer Rede vor Studenten.
Der demokratische Staat ist unsere Sache geworden, die wir gut zu machen haben. Und das eben ist die Republik. Etwas anderes ist sie nicht.
Die Demokratie betrachtet der Schriftsteller als unmittelbare Frucht des Christentums. 1939 sagt er in einer Rede:
Demokratie und Christentum sind eng verbunden. Sie sind in dem Grade solidarisch, dass man die Demokratie eine politische Ausprägung christlichen Lebensgefühls nennen kann. Und unter ihrem Namen verteidigen wir nichts anderes als die sittliche Grundlage abendländischen Lebens.
Für die Demokratie einzutreten heißt jetzt, den Nationalsozialismus zu bekämpfen. Thomas Mann wird einer der wichtigsten intellektuellen Gegner Hitlers und zahlt dafür den Preis des Exils, bereits in den ersten Wochen der NS-Herrschaft im Februar 1933. Zu dieser Zeit verbinden sich sein neues künstlerisches Projekt und seine politischen Überzeugungen auf geradezu unheimliche Weise. Seit 1926 arbeitet er an dem Roman einer Geschichte aus dem Alten Testament, der Erzählung über die Wurzeln des Judentums, Josef und seine Brüder. In 4 Bänden wird er diese Geschichte schreiben und seinem Thema der Bedeutung des Judentums jahrelang treu bleiben. Veröffentlicht werden die Romane zwischen 1933 und 1943, also zu genau der Zeit, da die NS-Diktatur Jüdinnen und Juden verfolgt, ermordet, das europäische Judentum vernichten will. Thomas Mann war 1930 nach Palästina gereist, um das Land seines Josefs, seines Jakobs, Josefs Vater, der Rahel, der Lea und aller Urväter der Stämme Israels zu sehen. Von ihnen will er erzählen. Neben dem Kosmos, den er mit den 4 Bänden erschafft, entsteht daraus, jenseits der Literatur, ein lebenslanges politisches Engagement. Er setzt sich für das Recht von Jüdinnen und Juden ein, sich in Palästina anzusiedeln. Auch die Palästinenser hat er dabei im Blick. Für jüdische und palästinensische Kinder spendet er den Erlös seines letzten Romans »Die Betrogene«, der schon nach der Gründung des Staates Israel erscheint. Der Literaturwissenschaftler der Uni Münster, Kai Siener, hat diese Zusammenhänge erforscht. Der Roman stellt Thomas Mann aber vor nichts Geringeres als die Aufgabe, den Urgrund des Monotheismus, der Religion des einen Gottes, zu schildern. Er löst sie auf seine Weise. Fantasievoll, heiter, mit dem Lächeln dessen, der sagt, so könnte es doch wirklich gewesen sein. Zunächst wird er ganz einfach zum Bibelleser.
Ich las die Schöpfungsgeschichte, las die Geschichten Abrahams, des Unruhevollen, des zu neuen Ufern der Gotteserkenntnis getriebenen Wanderers, las die Geschichte Josefs und seiner Brüder, diese Perle des Alten Testaments, die auch im Koran berichtet wird, aber in der Bibel ihre menschlich schönste, wenn auch allzu lakonisch knappe Form gefunden hat.
Lakonisch knapp wird es bei Thomas Mann nie. Aber ihn packt auch keine übertriebene Ehrfurcht vor dem Stoff. Nicht einmal vor dem, der hier doch hinter allem steht, vor Gott selbst.
Wie Abraham Gott entdeckte.
Abraham, der Urvater der 3 monotheistischen Religionen, hat diesen Gott gefunden. Und Gott ist begeistert, dass ihm von Erden eine neue Würdigung entgegenschallt.
So dass dieser vor Freude seine Finger geküsst und gerufen hatte, bisher hat kein Mensch mich Herr und Höchster genannt, nun werde ich so geheißen.
Gott hat irdisch-menschliche, fast kindliche Züge in dieser Szene. Er ist keine ferne Größe, sondern der Schöpfer, der sich mit dem Menschen und dessen Schicksal verbindet. Er hatte ja schon, als er noch mitten im Schöpfungsakt war, so schildert es Thomas Mann im weit ausholenden Vorwort, die Erschaffung des Menschen gegenüber den Engeln verteidigen müssen. Diese waren von der irdischen Konkurrenz um die Aufmerksamkeit des Herrschers gar nicht erbaut, heißt es. Gott seinerseits aber war ihrer lobsingenden Eintönigkeit überdrüssig. Nun war Abraham einer dieser geschaffenen Menschen. Er hatte, seinen Dienst als Hirte versehend, in den Himmel geschaut. Zunächst hielt er das, was er im Firmament sah, für das Höchste, was existiert. Die Sterne, den stetig sich wandelnden Mond, die Sonne. Als er aber erkannte, mit welcher Präzision die Himmelskörper sich bewegen, schloss er, sie müssten einen Lenker und Herrn über sich haben, einen, der ihre Bahnen ordnet. Das war, so die Erzählung, der Durchbruch, der Beginn der Religionen des einen Gottes. Denn
so hatte Abraham Gott entdeckt aus Drang zum Höchsten, hatte ihn lehrend weiter ausgeformt und hervorgedacht und allen Beteiligten eine große Wohltat damit erwiesen, dem Gotte, sich selbst und denen, deren Seelen er lehrend gewann.
Gottes Wirken ist in den Josef-Romanen ein höherer Spaß und gleichzeitig tiefer Ernst. Für den Autor bekommen die vier Bände aber noch eine weitere Bedeutung. Sie werden erstaunlicherweise zu Begleitern seines eigenen Schicksals. Die Hauptfigur Josef, die er 1926 noch im Frieden konzipiert hatte, gelangt von seinen Brüdern, als Nervensäge in einen Brunnen geworfen und wundersam gerettet, nach Ägypten, also ins Exil. So wie sein Autor Thomas Mann 1933 sein Heimatland, das Land seiner Sprache und seines Publikums, verlassen muss. Beide werden erfolgreich in der Fremde, Josef in Ägypten und Thomas Mann in den USA. Der Autor und seine Figur werden zu Emigranten, die ihre heimatlichen Wurzeln kennen, schätzen und behalten und gleichzeitig in ihrem Gastland höchst erfolgreich und anerkannt sind. Erwünschte Flüchtlinge, die sich auch noch beide um ihre eigenen Familien kümmern. Josef wird zum Retter seiner Brüder und besonders seines Vaters, die vor einer Hungersnot aus Palästina nach Ägypten fliehen. Dass ihm das alles gelingt, führt sein Autor auf eine religiöse, moderner gesagt, spirituelle Haltung zurück.
Seine Segenszutraulichkeit.
Thomas Mann selbst wird als wohlhabender Familienvater von seinen 6 Kindern gebraucht. Darüber hinaus hat der Gegner der NS-Diktatur sein ganzes Volk im Blick, wenn er die deutschen Hörer in Rundfunkansprachen über die Exzesse der Staatsführung aufklärt. Als einer der ersten Intellektuellen benennt er die Verbrechen der Shoah. Seine Sprache wird drastisch.
Menschenknochen, Chlorgasröhren, Kinderschuhe. Wisst ihr Deutsche das? Und wie findet ihr das?
Den Forschungen von Kai Sina ist die umfassende Schilderung des politischen Thomas Mann zu verdanken. Der Künstler Thomas Mann widmet dem tiefen Fall Deutschlands seinen nächsten Roman, den er 1943 im Exil zu schreiben beginnt.
Dr. Faustus.
Auch dieses Buch hat seinen eigenen Witz, aber vor allem seine Kälte. Wenn Mann beschreibt, wie der Komponist Adrian Leverkühn sich dem Teufel verkauft. Es ist eine Analogie zur niederträchtigen NS-Diktatur, der sich das deutsche Volk ausgeliefert hat. So jedenfalls urteilt Thomas Mann wieder in einem Brief.
Von Sünde, Schuld und Buße weiß doch dieses Buch eine ganze Menge. Und schließlich sogar von dem Wunder, das über den Glauben geht, von der Gnade.
Ein Stoßgebet sind die letzten Worte des Erzählers.
Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland.
Das Buch erscheint nach dem Krieg, 1947. Thomas und Katja Mann wohnen bis 1948 in Kalifornien. Er übersteht einen Lungenkrebs. Ganz ruhig wird sein Leben aber nicht. Die Manns verlassen Amerika, als auch dort Linke verfolgt werden, und ziehen wieder in die Schweiz. In Deutschland wird er oft als Luxusexilant beschimpft, der sich dem Leben in der Diktatur feige entzogen hätte. Diese Häme hängt ihm lange an. So wurde Thomas Mann nicht mehr sehr beachtet. Außer besonders enthusiastischen Leserinnen und Lesern schlugen nur leicht genervte Schülerinnen und Schüler seine Bücher auf. Das hat sich geändert, seit die Fernsehfilme Die Manns den Schriftsteller und seine Familie durch die Augen seiner Lieblingstochter Elisabeth zeigten. Thomas Manns Bedeutung als politischer Intellektueller und als religiös hochmusikalischer Autor werden jetzt zum 150. Geburtstag besonders beachtet. Und so gilt sein Satz aus dem Brief von 1952.
Sehr wohl kann aus dem Schlimmen das Liebe kommen und aus der Unordnung etwas sehr Ordentliches.
Die Erfindung Gottes. Die Religion im Werk von Thomas Mann. Sie hörten eine Sendung von Irene Denzavanotti. Es sprachen Anna-Maria Korikova und Torvi Müller. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen In allen Sprachen und Zungen, eine Meditation über das Wunder von Pfingsten.
NDR Kultur.